Auch ich darf Sie herzlich grüßen an diesem Abend. Ich freue mich, dass ich wieder einmal nach etwa 9, 10 Wochen hier sein darf, um das Wort Gottes austeilen zu dürfen. Mir ist dabei klar, dass wir immer wieder angesichts einer solchen Gnadensituation auch eine Verantwortung haben, nämlich, dass wir vor unserem großen Gott und Herrn als herausgewählte Gemeinde, als Glieder des Leibes Christi ihm gegenüber verantwortlich sind für Zeit und Ewigkeit. Das allerdings ist jetzt kein moralischer Anspruch, sondern ist von der Liebe her ein gottgewolltes Diktat, in dem Sinne, dass wir uns freuen dürfen, mitteilzuhaben an seinem Heilshandeln. Und so haben wir auch dieses Thema für diese beiden Dienste heute Abend und morgen schon vernommen, Gottes Heilshandeln, Weg und Ziel. Sehen Sie, wenn wir hineinschauen in die gegenwärtige politische Situation, wirtschaftliche Situation, wenn wir die Ereignisse in beiden Teilen Deutschlands verfolgen, dann merken wir, wie Menschen, die das Heilshandeln Gottes nicht verstehen, seine Ziele und seine Wege nicht kennen, einerseits in gewaltige Euphorie geraten und jetzt schon wieder skeptisch sind und viele sogar Angst haben vor dem, was sich entwickelt, wenn die beiden deutschen Staaten aufeinander zugehen. Es gibt ja auch schon eigenartige Erlebnisse. Wenn ich da lese, dass ein bundesdeutscher Bürger über die Grenze fährt und in einem Lädchen da drüben in einem Ort 100 Glühbirnen kauft und dann sagt, nun habe ich genug für mein Leben, dann ist das ein erschütterndes Zeugnis seiner inneren Lebensqualität. Birnen von dieser Welt, Licht von dieser Welt, mehr hat der Mann nicht. Und ein zweiter, der auch da eingekauft hat, der hat zum Schluss noch einmal sein Videogerät geholt, filmt, um dann hämisch zu antworten, so sieht das hier aus, das werde ich mal drüben zeigen. Ist das nicht erschütternd? Aber die göttliche Videoaufnahme wird einmal drüben vor dem Throne Gottes auch seine innersten Motive bloßlegen und sein Handeln. Und wir dürfen jetzt schon in dieser Zeit auf das Wort Gottes lauschen, damit wir wissen, was denn göttliche Prinzipien sind und wie unser Herr in einer wunderbaren Weise für uns ein Ziel in seinem Wort dargestellt hat, das alles Denken übersteigt und wie wir auch diese Wege gehen können. Ich möchte heute Abend anhand zweier Situationen aus dem Leben Davids aus 1. Samuel Kapitel 23 exemplarisch etwas aufzeigen, wie Gott mit seinen Erwählten und Berufenen handelt. Sie führt auf wundersamen, merkwürdigen Wegen, aber sie auch zum Ziel bringt. Und ich möchte dann morgen diese Thematik vertiefen anhand einiger Stellen aus dem Neuen Testament. Ich lese zunächst einmal die erste Situation aus 1. Samuel Kapitel 23, und zwar die Verse 1 bis 6. Und man berichtete David und sprach, siehe, die Philister streiten wider Kelia und sie plündern die Tennen. Und David befragte Jehova und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und Jehova sprach zu David, ziehe hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns hier in Juda, und wie sollten wir gar nach Keila wieder die Schlachtreihen der Philister ziehen? Da befragte David wiederum Jehova, und Jehova antwortete ihm und sprach, mache dich auf, ziehe nach Keila hinab. Denn ich werde die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Keila und stritt wieder die Philister und er trieb ihr Vieh hinweg und richtete eine große Niederlage unter ihnen an. Und so rettete David die Bewohner von Keila. Es geschah aber, als Abiathar, der Sohn Abimelechs, zu David nach Keila floh, da kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. Wenn Sie diese Geschichte aufmerksam verfolgt haben, dann haben Sie verspürt, wie David als Erwählter, als Gesalbter und damit in dieser Zeit Berufener zu einer ganz bestimmten Aufgabe gesetzt war und diese Aufgabe auch löste. Nicht jeder hätte in einer solchen Situation so handeln können. Und das müssen wir als erstes festhalten, wenn es um die Frage des Heilshandelns Gottes geht und wenn Gott Ziele setzt, die auf eigenartigen Wegen erreicht werden. Wir müssen immer wieder sehen, dass Gott mit Einzelnen seine Heilsgeschichte macht und nicht mit Massen. Er erwählt, er rüstet dann auch aus, befähigt diese Menschen, die erwählten, dass sie den Plan Gottes realisieren können. Und das auch angesichts größter Schwierigkeiten. Ja, man möchte sagen, Gott führt die Seinen, die Erwählten, in immer schwierigere Positionen hinein. Das aber nicht, um die Seinen darin umkommen zu lassen, sondern um sich zu verherrlichen. Wir haben in dieser Geschichte Menschen unterschiedlicher Stellung, auch in Bezug zu Gott. Und das muss uns deutlich werden, dass die innerste Herzenseinstellung immer in Schwierigkeiten, in Prüfungen, in Proben, in Auseinandersetzungen deutlich werden sollen. Gott kennt unser Herz, aber das soll auch bei uns offenbar werden. Es geht also hier um eine befestigte Stadt, Keila oder Kegila, nahe der Grenze, von den Philistern bedroht. Wir wissen, dass die Philister immer wieder die Feinde Israels waren, genauso wie in der heutigen Zeit. Der Gazastreifen ist uns ja bekannt. Und dort saßen damals die Philister. Wir waren auch an der Grenze, als wir voriges Jahr in Israel waren und haben da in einem Kibbutz noch die Reste dieser Kämpfe um das Jahr 48 mitverfolgen können. Da waren noch die Soldaten, alte Panzer ausgestellt, man konnte etwas von diesen Kämpfen noch ahnen. Und damals ging es um eine bedrohte Stadt. Und das ganz Eigenartige, derjenige, der eigentlich der Regierungschef noch war, fühlt sich nicht berufen, diese Stadt vor der Bedrohung der Philister zu bewahren. Das macht David. Und ist das nicht etwas Eigenartiges, wenn jemand, der einmal gesalbt, berufen war, abfällt, dass der nicht mehr den eigentlichen Kampf wahrnehmen kann, sondern diejenigen schlägt, die dann Erwählte sind? Steht das nicht auch im Neuen Testament, dass immer der, der vom Fleisch geboren ist, den vom Geist geborenen verfolgt? Hier können Sie immer wieder dieselben Prinzipien erkennen. Und gerade solche, die einmal geschmeckt haben, etwas vom Evangelium, ja von Gott, vom Heiligen Geiste, und dann wieder in die Welt hinausgehen, sind die ärgsten Feinde der Christen. Oder auch diejenigen, die immer wieder Mitläufer sind, sich in den Gemeinschaftsstunden, wo auch immer, versammeln, die werden gegen das, was Gott will und durch seine Boten proklamiert wird, im Kampfe antreten. Das ist etwas Eigenartiges. Fassen wir mal zusammen. Saul, der den Kampf hätte führen müssen, tut's nicht. David tut das und Saul, das werden wir nachher noch hören, der geht gegen den eigentlichen Gesalbten Gottes an. Was tut nun David in dieser schwierigen Situation? Zunächst einmal im Kampf gegen die Philister. Er fragt Gott. Er handelt also nicht drauf los, sondern er fragt Gott zweimal. Er braucht eine klare Bestätigung und er weiß, und das ist auch ein Kennzeichen eines gesalbten Menschen, dass er nichts aus sich heraus zu tun vermag, sondern dass er abhängig ist von Gott. Johannes Kapitel 15. Getrennt von mir, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Das ist, ich sage es immer wieder hier, oft unser Problem, dass wir zu selbstsicher sind in unserer gesicherten westlichen Welt, hier zu vieles noch aus uns heraus kennen und können. Es gibt heute auf dieser Welt noch manche bedrohliche Situationen, wenn auch die Bedrückung durch die politischen Systeme, durch den Kommunismus nachgelassen haben, aber dafür gibt es heute andere Kämpfe. Sie haben es vielleicht in der Zeitung gehört, dass in Nepal Christenverfolgung herrscht. Das ist ein hinduistisch regiertes System. Hier, gerade in diesen totalitären Systemen, wo Religion und Politik eins sind, Religion und Gesellschaft eins sind, da haben auch keine anderen Religionen Platz. Und auch im Islam ist das ähnlich. Mit dieser Auseinandersetzung müssen wir rechnen, damit hat damals David gerechnet, die Philister rückten an, aber David fragt Gott. Und das sollten wir also auch immer wieder tun, nicht selbstsicher aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen handeln, sondern ihn fragen. Und wie geschah das eigentlich damals? Das wird deutlich in dem Vers 6, der hohe Priester kam, er hatte das Ephod dabei, das sind also Taschen, die er in Verbindung mit dem Brustschild trug, in denen Lose waren, im Sinne von Licht und Recht, hebräisch Urim und Tumim. Dadurch konnte also der hohe Priester Gott fragen. Es ist kein Orakel, sondern das geschah nach Gebet. Aber leider ist es später wiederum so gewesen, dass hohe Priester mittels dieser Möglichkeit fast orakelmäßig Gott gefragt haben. Aber hier gibt Gott David Antwort. Wer wird siegen? Das ist diese Frage. Werde ich die Philister schlagen? Jawohl, du wirst sie besiegen. Und das ist etwas Wunderbares, dass dann, wenn ein Mensch Gott fragt, er auch Antwort bekommt und dass er im Hinblick auf Gottes Zusage, sei die Situation noch so schwierig, diesen Weg des Glaubens gehen kann. David musste diese Zusage, denn er hatte im Grunde gegen drei Fronten zu kämpfen. Eine habe ich schon genannt, ja, die Philister. Und ich will es nochmal sagen, die andere, das wird ja nachher deutlich, ich werde das in der zweiten Situation nochmal herausstellen, ist, dass David ihn verfolgt. Und schließlich, deswegen fragt David ein zweites Mal, wird deutlich, dass seine Mitstreiter in Furcht geraten. Und schließlich, so könnte man eigentlich noch sagen, hat er gegen den vierten Feind zu kämpfen, das war sein eigenes Ich. Ein Mehrfrontenkrieg muss der Gesalbte führen. Nicht nur gegen den äußeren Feind, sondern gegen einen Abgefallenen, der auch einmal in dieser Position war, und schließlich gegen die Verzagtheit der eigenen Kämpfer. Kennen wir das? Nicht nur Feinde von außen, nicht nur der brüllende Löwe, der die Gläubigen verfolgt. Feinde auch von innen, aus der Gemeinde heraus. Das ist übrigens typisch für unseren Bereich hier. Sie wissen, dass ich oft schon auch darauf hingewiesen habe, Satan, der sich in einen Lichtsengel verstellt, der braucht hier nicht als brüllender Löwe zu kommen, sondern er verführt die Gemeinden von innen. Das ist der Abfall, wie Paulus ihn beschreibt nach 2. Thessalonicher 2. Oh, das ist die schlimme Frist nach 2. Timotheus Kapitel 3, wo er sagt, dass die Menschen haben den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen. Ja, und schließlich geht es noch um das eigene Ich. Das muss überwunden werden, auch in dieser Situation. Aber ein Gesalbter, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, darf wissen, Gott stärkt ihn, er gibt ihm Weisheit, klare Erkenntnis und führt ihn auf diesen Weg auch bis zum Sieg, bis zum Ziel. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut nach Epheser Kapitel 6, sondern wieder jene Mächte. Und so müssen wir aus dieser Geschichte heraus das nehmen, was für uns heute, für diese Zeit typisch ist. Wir können also nicht alles von einer dortigen Situation so übertragen, weil damals eine andere Heilszeit war. So redet Gott auch heute anders, nicht mehr durch solche Zeichen. Er kann auch mal durch äußere Zeichen in unser Leben hineingreifen. Er kann ein Signal geben, das habe ich auch erfahren. Aber immer wieder nur auf so eine Art und Weise den Willen Gottes zu erfragen, wäre gefährlich. Ich gehe gleich nochmal auf diese Möglichkeiten darauf ein. Und das Zweite, wenn der Feind im Sinne von Fleisch und Blut anrückt, haben wir nicht zum Schwerte zu greifen, wie das ja ein Petrus auch getan hatte, sondern in dieser Heilszeit geht es nicht darum, in dem alttestamentlichen Sinne zu kämpfen. Und das ist heute ein so großes Missverständnis, dass die Politiker überall an der Stelle einsetzen und etwas zu sagen haben, wo es um Fleisch und Blut geht. Darum haben die Theologen in Ost und West in der Regel bis auf wenige Ausnahmen im evangelikalen Lager nur Politisches zu bieten. Und dann wundern sich drüben die Kirchen, dass diejenigen, die einmal unter ihrem Dach protestierten und demonstrierten, nun nachdem sie ihr Ziel erreicht haben, nicht mehr in die Kirchen gehen. Das hätten sie eigentlich vorher wissen müssen. Oder die Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Da sind doch Dinge ans Tageslicht gekommen, die uns heute wundern, nicht wahr? Dass Gelder, Steuergelder, Kirchensteuergelder über den Weltkirchenrat dahin gelangen oder noch über andere Kanäle, wo Befreiungsbewegungen unterstützt werden und diese Befreiungsbewegungen sogar Christen gefoltert haben. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir müssen einige Dinge auch mit einblenden, damit wir sehen, dass wir heute in einer anderen Heilszeit leben. Und wenn nicht diese besondere gottgewollte Heilsperspektive für heute deutlich wird, dann gibt es dauernd diese Missgriffe, dass man kämpft wieder Fleisch und Blut an einer falschen Front. Oder auch, und jetzt komme ich nochmal auf das Erfragen des Willens Gottes zurück, dass man Methoden wählt, die im Alten Testament in Ordnung waren, aber heute nicht mehr Gottes Prinzipien entsprechen nach Hebräer Kapitel 1. Wie heißt es, Gott hat manchmal damals und auf mancherlei Weise verschiedene Methoden geredet. Heute aber, zuletzt aber, entscheidend gültig hat er geredet durch seinen Sohn. Und wenn Christus in uns lebt und der Heilige Geist uns erfüllt und Weisheit und Klarheit schenkt, dann müssen wir nicht mehr mit Losen umgehen. Ich habe vor Jahrzehnten das auch gemacht, so in ein Lostöpflein hineingegriffen und manchmal da eine Antwort haben wollen. Und ich muss sagen, ich bin auch manchmal enttäuscht worden. Wie diese Spruchkästlein sind ja schön und gut, können auch mal am Neujahrstage benutzt werden. Aber in der Regel ist es eine Auswahl aus der Bibel und kaum sind negative Gerichtsworte da drin zu finden, doch immer nur die positiven Seiten. Und darum müssen wir das ganze Wort nehmen. Sie kennen ja, ich habe das schon mal hier in einem Zusammenhang, als ich über das Wort Gottes redete, gesagt, nicht wie jemand Augen zu, Bibel aufschlagen, wissen wollte, wie das mit seiner zukünftigen Frau würde. Nicht? Und dann kam er an die Stelle, es wird eine lange Dürre werden. Es ist scherzhaft gemeint, aber wie viele machen doch sowas? Herr, ich muss jetzt deinen Willen erkennen und ich schlage die Bibel auf. Sicher kann, das habe ich auch erfahren, wenn ich bei der Bibel lese, bin, dass Gott durch den Heiligen Geist mir ein Wort erschließt. Aber das orakelmäßig zu machen, wie das ja früher in den Orakeln der Antike geschah, zu Delphi, da kann nichts daraus werden. Entscheidend ist aber hierbei auch, dass man den Willen Gottes wirklich erkennen will und tun will. Und nicht da manipuliert. Wie oft haben wir unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche über den Weg Gottes? Nur dann, wenn man bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird Gott auch seinen Willen offenbaren. Im Alten Testament hat ja Gott oft geredet durch Engelerscheinungen, durch Träume und Visionen. Da war das durchaus in Ordnung. Das Wort Gottes war noch nicht vervollständigt. Und Gott hat sich der Offenbarungsstufe der alttestamentlich Gläubigen angepasst. Und wir wissen auch, dass das Gesetz nach Apostelgeschichte 7 vermittelt wurde durch Engel. Aber Erlösung ist damit nicht vermittelt worden. Sicher kann Gott auch in äußeren Führungen mal durch einen Traum reden. Oder auch durch eine Vision, das lehne ich nicht ab. Aber wenn es so geschieht, wie ich das in einer Gemeinde miterlebt habe, als mich jemand bat, dazu zu hören, dass viele nach vorn kommen und ihre Visionen präsentieren, nur Bilder aus diesem Kosmos, die nicht an das Wort Gottes heranreichen, dann ist das eine Degradierung der Offenbarung, wie wir es in der heutigen Zeit von Gott gewollt erleben sollen. Das Wort Gottes ist viel klarer, wenn wir nicht nur Buchstaben erfassen, sondern durch den Heiligen Geist erleuchtet sind. Sicher kann Gott in besonderen Situationen reden, auch durch äußere Signale. Als wir in Israel waren und auf das Flugzeug warteten, 1,5 Stunden Verspätung, hatte ich innerlich den Eindruck, dass zu einer bestimmten Zeit das Gebet erhört sei und wir nun doch abfliegen könnten. Das hat sich innerhalb kurzer Zeit dann nach meinem Eindruck bestätigt. Aber so etwas darf man nicht zur Norm machen und vor allen Dingen den anderen diese Art eines Eindrucks oder einer Offenbarung oder wie man es nennen darf, nicht aufoktroyieren. Wie redet Gott heute? Ich möchte es nochmal zusammenfassen, weil ich hier schon einmal über das Problem der Führung in besonderer Weise etwas gesagt habe. Er redet bei denen, die nicht mehr nur Kindlein sind, sondern heranwachsen, zuerst durch sein Wort in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen und die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge nicht sehen, dann werden wir schon von vornherein auf eine falsche Fährte gesetzt. Wenn man wahllos Bibelstellen aus dem Zusammenhang herausgreift und sich darauf beruft, wie das bestimmte Sekten, Irrlehren tun oder auch die großen Kirchen, die nicht differenzieren können, dann kann man den Willen Gottes nicht klar erkennen. Aber liebe Geschwister, wir wollen in aller Demut und in aller Dankbarkeit bekennen, dass Gott uns erwählt und gesalbt hat. Denn die, die wir wiedergeboren sind, sind gesalbt und versiegelt. Da sagt auch Johannes im Johannesbrief, ihr erkennt den Willen Gottes. Und in vielen äußeren Dingen brauchen wir erst gar nicht zu fragen, weil der Wille Gottes eindeutig festgelegt ist. Nicht, da fragen doch manche jungen Menschen, wenn sie einen Ehepartner suchen und da haben sie jemanden im Auge, der nicht gläubig ist, kann das Gottes Wille sein? Da kriegen die Betreffenden keine Antwort mehr. Da, wo der Wille Gottes eindeutig in seinem Wort niedergelegt ist, können wir nicht nochmal zusätzlich fragen. Das ist schon der Irrweg. Es steht geschrieben. Und entscheidend wiederum ist, dass das, was durch die Briefe der Apostel und in Sonderheit durch den Apostel Paulus uns vermittelt worden ist, dass wir da Klarheit und Wahrheit bekommen, was in diesem Äon entscheidend dran ist. Sehen Sie, ich sprach vorhin noch mit einem Bruder, der sagt, dort in einer bestimmten Gemeinde werden in der Regel nur aus dem Neuen Testament die Evangelien behandelt. Stelle ich übrigens auch da, wo ich jetzt in meiner neuen Heimat bin, fest, dass in der
überwiegenden Anzahl der Texte auf Evangelien und die Apostelgeschichte zurückgegriffen wird, weniger auf die Briefe. Und da kann man nicht wachsen in die Fülle, in das Heil hinein. Sehen Sie, damit gehen wir nicht weiter als Jesus, aber wir nehmen seine Botschaft ernst, indem er damals sagte, Johannes 16, ihr könnt das ja jetzt noch nicht tragen, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war, sein Heilswerk nicht vollendet war. Es geht auch nach Licht und Recht, Urim und Thummim, aber in dem Sinne, dass Licht gottgewollte Weisheit und Erkenntnis ist. Und nach Kolosser 2, Vers 3 liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus selbst in Person. Und darum möchte Gott, dass wir gegründet werden, doch in seinem Wort und nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und her bewegt werden. Das ist eine ganz große Not in dieser Zeit, dass sicher Evangelium verkündigt wird, aber nur ein vordergründiges. Dass nicht, wie es ein Apostel Paulus sagt, das Kreuz in der Weise, wie es ihm geoffenbart wurde, dargestellt und verkündigt wird, dass man nach Segnungen Ausschau hält, dass man Erfahrungen machen will oder dass man sehr stark aktiv wird. Das alles ist nicht das Entscheidende, sondern dass wir zuerst verwandelt werden. Frucht bringen heißt zu ersterben. Und dieser Weg ist der schwerste. Das werden wir nachher bei David auch sehen. Darum gilt für jeden, der ein lebendiges Glied am Leibe ist, den Herrn zu fragen, er gibt Antwort und dass wir bereit sind, auf dem Kreuzesweg zu verharren. Und dann dürfen wir wissen, wird der Herr zu seinem Wort stehen und er wird uns auch Verheißungen des Wortes innerlich lebendig machen. Und es geht primär heute um göttliche Heilstatsachen, über die werde ich morgen im Einzelnen noch und ausführlicher etwas sagen. Gesalbt, mit Gott lebend, dem Herrn vertrauend und handeln, so hat David dann diesen Triumph gewonnen. Und Saul ist auf der Verliererspur. Er tritt hier nicht in Erscheinung. Saul, sprachverwandt mit Sheol, ist auch ein Typus für den Widerwirker, für den Gegenspieler Gott. Und sehen Sie mal, wie das Wort Gottes so wunderbar auch einiges abschattet. Nicht der erste, sondern der zweite. Nicht der erste herrliche Cherubim, der fiel, der Lichtsengel, der Luzifer, der jetzt noch Fürst dieser Welt, dieses Kosmos ist, der Gott der Welt ist nicht er, sondern der Sohn Gottes. Nicht der erste König, sondern der zweite, David. Nicht der erste, der alte Bund, sondern der neue Bund. Der wird Israel zu seiner wunderbaren Errettung, zur Verherrlichung dienen. Nicht die erste Schöpfung, sondern die zweite. Neuer Himmel, neue Erde. Auch das sind wunderbare Prinzipien. Ich habe auch einmal hier darüber gesprochen. Vielleicht erinnern sich noch einige. Ich wollte es hier an dieser Stelle nochmal einbringen. Saul auf der von ihm selbst vorgezeichneten Abfallslinie. So auch Satan, der Widerwirker. Saul ist der, der dem Willen Gottes widersteht, aber er kann seine Ziele nicht realisieren. Wir fassen hier zusammen. Gott antwortet auf gläubiges Vertrauen nach Erkenntnis des Willens Gottes, wenn der Gläubige bereit ist, das Heilshandeln Gottes zu akzeptieren und auf dem Wege bleibt, die Verheißung festhält, dann handelt Gott zu seiner Zeit. Die Verantwortung hat Gott dann auch für unser Leben. Und das darf uns getrost und froh machen. Die zweite Situation, ich lese die Fortsetzung dieser Geschichte. Moment, ich habe es verschlagen. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen wäre. Da sprach Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand überliefert. Denn er hat sich eingeschlossen, indem er eine Stadt mit Toren und Riegeln hineingegangen ist. Und Saul rief alles Volk zum Streit auf, um nach Keila hinabzuziehen, David und seine Männer zu belagern. Und als David erfuhr, dass Saul Böses wieder ihn schmiedete, da sprach er zu Abiathar, dem Priester, bringe das Ephod her. Und David sprach, Jehova, Gott Israels, dein Knecht hat für gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden die Bürger von Keila mich seiner Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Jehova, Gott Israels, tu es doch deinem Knecht kund. Und Jehova sprach, er wird herabziehen. Und David sprach, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer der Hand Sauls ausliefern? Und Jehova sprach, sie werden dich ausliefern. Da machten David und seine Männer sich auf bei 600 Mann und sie zogen von Keila aus und gingen, wohin sie gehen konnten. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keila entronnen wäre. Da stand er ab, auszuziehen. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und er blieb auf dem Gebirge in der Wüste Sib. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um nach seinem Leben zu trachten. Und David war in der Wüste Sib im Walde. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte seine Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul weiß es so. Und sie schlossen beide einen Bund vor Jehova und David blieb im Walde und Jonathan ging nach seinem Hause. Auch diese Situation ist eine besondere, eine, die uns exemplarisch etwas lehren soll. Hier haben wir wiederum für David eine bedrohliche Situation. Gerade hatte er den Sieg errungen, da eilt Saul herab in der Meinung, er könne in dieser Stadt mit den Toren nun David schnell fassen. Ich habe schon gesagt, es ist erschütternd, wenn einer auf der Abfallslinie ist, wie er einen völlig falschen Gegner sieht. Verblendung. Und wie er auch noch meint, von den äußeren Gegebenheiten hier urteilen zu können, jetzt hat Gott ihn in meine Hand gegeben. Ist das nicht erschütternd? Steht es nicht auch in 2. Thessalonicher 2, dass da, wo die Gläubigen nicht die Wahrheit Gottes erkennen wollen, Gott kräftige Irrtümer sendet? Ist das am Ende dieser Tage so? Und wir müssen auch, wenn wir unsere eigenen Interessen, unsere Vorstellungen durchsetzen wollen, damit rechnen, dass wir verführt werden. Nur wer von der Wahrheit ist, und die ist Christus, der wird bewahrt vor dem Irrtum dieser letzten Zeit. Verführung, Anpassung an diese Welt, Lüste, Begierden einerseits, Gesetz im engsten Sinne bis hin zum Kasteien und Fasten, Einlass für dämonische Geister. All das schreibt Paulus in 1. Timotheus Kapitel 2. Darum ist es wichtig, dass wir mit klarem Blick haben und dass wir auch nicht in äußeren Zeichen nur immer meinen, jetzt endlich sei Gelegenheit gegeben, das ist nun Gottes Situation. Wie viele haben schon gemeint, das ist aus Gottes Hand. Diese Situation ist von ihm geschickt. Wenn man nichts an Gott bleibt, kann man sehr schnell einen völlig falschen Blick kriegen, die Situation missachten, fehlbeurteilen und das, was dem Saul ja passiert, im Verlauf auch der weiteren Ereignisse, es geht immer mehr hinab, bergab, verworfen, weil er aus der Spur Gottes herausgeriet. Aber David ja ein Typus für uns und die Erwählten. An ihm dürfen wir exemplarisch, also das heißt in Beispielen, lernen. Er fragt wiederum Gott. Einmal wird David hier hinabziehen und werden die Bewohner mich ausliefern. Eindeutiges Ja. Und dann fragt er nochmal, werden die Bürger auch meine Männer mit überantworten. Und wiederum ja. Zweimal eine eindeutige Antwort durch diese Gotteslose.
Und hier merken wir, dass Gott nie nach Rezepten handelt. Und wie wichtig es ist, auch hier wieder zu fragen. In der Regel, wenn wir eine Gebetserhörung hatten, wenn Gott uns einen Sieg geschenkt hat, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, sind wir der Meinung, genau nach der gleichen Methode müsse Gott wieder handeln. Kennen Sie das? Das ist ja das Problem der Verführung, dass man Methoden isoliert. Und sehen Sie mal, das kann so weit gehen, das habe ich nicht gedacht, dass man eine Methode, selbst des Lobpreisens, losgelöst vom Herrn missbrauchen kann. Man will Gott preisen, damit die Situation für den Menschen positiv ausgeht. Nur dann, wenn ich dem Herrn die Ehre gebe, wenn es um ihn geht und nicht um eine von Gott losgelöste Methode, dann können wir sicher sein. Und der Weg, den hier Gott David führt, ist ein total anderer. Nicht aktiv siegen, noch nicht gegen Saul angehen. Gott hätte doch den Saul vernichten können. Warum tut Gott das noch nicht? Und wollen wir nochmal einen Blick auf Satan werfen, den Typus, den hier Saul, Shaul darstellt? Hätte nicht Gott selbst den gefallenen Lichtesengel, den Luzifer, schon vernichten können? Warum tut er das nicht? Gott ist barmherzig, Gott lässt seinen Geschöpfen freien Willen und er lässt alles bis zur Ausreife kommen. Und Satan wird erst dann, wenn die Stunde Gottes reif ist, schachmatt gesetzt. Das wird bald sein. Aber noch einmal wird er gegen Gott rebellieren, das wissen wir. Noch einmal wird er sogar die Menschheit mobilisieren, dass sie gegen das Lamm ziehen. Und Gott wird ihn zunächst mit dem Hauch seines Mundes beseitigen. Aber er wird, wenn er 1000 Jahre gebunden ist und wo das herrliche Friedensreich Jesu Christi auf dieser Erde eingeht, wird noch einmal loslassen. Und das hat einen zweiten Aspekt, auf das auch beim Menschen deutlich wird, wo er verführbar ist. Gerechtigkeit allen seinen Geschöpfen, Gott gegenüber, Satan gegenüber. Das will Gott uns hier zeigen. Und ein weiteres, dass der erwählte, berufene, nicht mechanisch, automatisch nach Rezepten handelt. Wir möchten doch alle gerne Rezepte. Vielleicht sind Sie hergekommen und haben gedacht, jetzt kriegen wir ein Rezept mit und mit dem kann ich von nun an herrlich und glücklich leben. Das wollen doch so viele. Deswegen reisen doch manche zu diesen und jenen und wollen nicht in der Stille vor Gott allein Klarheit und Wahrheit haben. Sondern da, wo die Massen zusammenkommen, wo spektakulär zugeht, da reisen doch so viele hin. Ich habe nichts gegen Massenveranstaltungen, wenn der Herr verherrlicht wird. Aber wehe, wenn es um Methoden, um Zeichen und Wunder primär geht, um Menschenverherrlichung. Darum fragt in dieser Situation David Gott und er kriegt eine Antwort, jawohl, Saul wird kommen und die Bewohner werden dich ausliefern. Ist das nicht auch typisch? Die, denen er geholfen hat, sind bereit, David ans Messer auszuliefern, an den Gegenspieler. Heute Hosianna, morgen Kreuzigen. Erleben wir das nicht, wir Bundesbürger und die drüben? Die Euphorie vorüber? Wie manche schimpfen drüben über die Bundis? Und hier drüben sind viele skeptisch gegenüber, auch denen, die Arbeitsplätze wegnehmen, und weiß, was vielleicht an sozialen Veränderungen mit sich bringen. Und im Bereich des Glaubens, des Christentums, haben wir das auch immer wieder erlebt. Es ist erschütternd, wie das Herz des Menschen nach eigener Gunst Ausschau hält und um die Gunst von Oberen buhlt. Auch das merken Sie ja jetzt wieder bei den Wahlkämpfen. Da werden doch gar nicht mehr die Sorgen und Nöte der Menschen direkt beachtet und berücksichtigt. Da geht es um Macht. Darum, unsere Politik ist nicht von diesem Kosmos, nach Philipper 3.
die ist da droben. Ich habe heute Morgen noch im Gespräch mit meiner Tochter und ihrem Verlobten dieses Problem angesprochen. Ja, meinten, vor allen Dingen junge Menschen sind ja auch, da müssen doch gläubige Politiker da hinein. Haben Sie schon mal erlebt, dass irgendein gläubiger Politiker etwas global verändert hat? Die Menschen haben meistens Schaden gelitten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung in meinem Bereich, wie sehr in Politik und bei uns auch in der Pädagogik manipuliert wird. Darum ist wichtig, dass wir auf den Herrn hören, auf ihn achten. David wird nun, und das ist ihm klar, innerlich getrieben in die Wüste geführt. Ein Teil der Wüste Juda. Und wir haben sie erlebt, wie unwirtlich die Wüste ist. Felsenwüste mit Klüften und auch Unterschlupfmöglichkeiten. Da werden ja nochmal Saul und David sich begegnen in einer Höhle. Die spätere Begebenheit kennen Sie ja, wo David Saul hätte umbringen können. Er hat es aber nicht getan. Und sehen Sie, das Zeichen und Kennzeichen des Gesalbten ist Demut. Hier geht es um den Kreuzesweg. Und wenn David ein Typus auf den Herrn ist, dann hat der Herr zu seinen Ehren, zu seinen Lebzeiten das Kreuz gewählt. Er ist den untersten Weg gegangen. Er hat nicht Macht und Herrschaft hier angestrebt, sondern er war gehorsam, wie wir es ja in den Tagen der Jahresschlusskonferenz gehört haben. Er war gehorsam in einer siebenfachen Erniedrigung bis hin zum Kreuz. Hier siegt David nicht aktiv, sondern er flieht. Leiden nimmt er auf sich. Er verhält sich wie einer, der schon das Kreuzeszeichen sieht und das Kreuz bejaht und kennt. Darum ist dieser David in diesem Stück auch ein Typus für den Christus im Fleisch. Aber auch etwas Wunderbares begegnet David hier in der Wüste. Jonathan, sein Freund, sucht ihn auf. Er schließt einen Bund, bekräftigt die Freundschaft, sagt ihm, fürchte dich nicht. Und das ist etwas Wunderbares auf dem Wüstenwege in Verfolgungen, Anfechtungen, Nöten, Leiden. Da schickt Gott seine Boten, die ein göttliches Wort des Trostes haben. Haben wir das nicht schon oft erlebt? Durch gesalbte Geschwister, durch Freunde, die gesagt haben, fürchte dich nicht, Gott ist mit dir. Und es wird sogar noch eine Verheißung vermittelt. Ich weiß, und das sagt er als Sohn seines Vaters, dass sein Vater beiseite gesetzt ist, dass David König werden wird. Die Zielperspektive wird klar, und das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Versuchungen, Kreuz sind nicht Endzweck, sind nicht Ziel, sondern Mittel zu einem herrlichen Zweck. Kreuz soll zur Herrlichkeit führen, Leiden zur Krone, mitdulden, mitleiden zum Mitherrschen. So ist David ein Typus für den Christus und auch schon für die Gemeinde. Es geht aber hier erst auf dem Weg der Nachfolge durch Schmach und Verfolgung. Leider wird aber auch noch was gesagt, was nicht eingetroffen ist. Ist Ihnen das auch deutlich geworden? Und wenn du König bist, so sagt Jonathan, werde ich der Zweite sein. Ein Wunsch, aber keine klare Gottesverheißung. Das ist mir also auch einmal aufgegangen in diesem Zusammenhang. Wie dicht beides nebeneinander liegen können. Wir haben eine Verheißung, eine gottgewollte Tatsache, wir stützen uns darauf und sind dann sicher, diese Tatsache wird realisiert, die Verheißung will Gott umsetzen, aber das Zweite, der eigene Wunsch, wird nicht erfüllt. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie eigene Wünsche und Verheißungen vermengt haben? Und dass, wenn beides so im Gemisch da war, das kritisch werden kann. Und dann gibt es wiederum andere, wenn das eine nicht eintrifft, dass sie dann sagen, der ist ein total falscher Prophet. Es gibt Mischung. Ja, auch das müssen wir erkennen.
Aber was letztlich nur am Ende dieses Äons in der Verführungszeit durchhält, das sind nicht fromme Wünsche, sondern das ist das, was Gott im Sinne der Erwählung und Berufung mit uns vorhat. Darum realisiert er alle Verheißungen. Alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. In ihm schon. Das ist eine Tatsache. Gott zu lobe durch uns. Wohl uns, wenn wir dann auch mal enttäuscht werden. Ich bin auch enttäuscht worden. Das kann wehtun. Aber wehe, wenn wir diese Enttäuschungen, weil es eigene Wünsche waren, nicht Gott bringen und daraus lernen, dann wird das Chaos vorprogrammiert. Und wie manch einer hat vieles, wie man so salopp zu sagen pflegt, unter den Teppich gekehrt. Oh, ich möchte mir gegenüber, der Führung gegenüber auch wahr sein, wo ich meinen eigenen Wunsch als Gottesverheißung dargestellt habe. Sicher war das ein ehrliches Wollen. Wir wissen, dass, wie gesagt, dieser zweite Wunsch nicht realisiert wurde. Aber David wird König. So wird auch unser Herr König. Wir stehen ja eigentlich noch in dieser Wüstensituation. Israel steht noch in dieser Pilgrimschaft. Und wenn wir diese Welt als eine Wüste, eine Versuchungszeit annehmen wollen, können wir das im übertragenen Sinne auch so sehen. Aber wir dürfen wissen, unser Herr, der zur Rechten Gottes sitzt, wird die Herrschaft einnehmen. Und der Shaul wird besiegt werden. Und Gott hat auch uns ja verheißen, ich habe schon angedeutet, wenn wir mitleiden, mitdulden, wenn wir ausharren, werden wir mit ihm herrschen. Und das möchte ich auch immer wieder betonen, nur um der auch vor uns liegenden Freude willen können wir die Wüstenzeit durchstehen. Es geht nicht hier, wie bei den Asketen, darum, dass Askese um ihrer selbst willen praktiziert wird. Auch nicht Leiden, um der Leiden willen. Es hat mich erschüttert, wenn ich so Biografien aus dem Katholizismus studiert habe. Wie da eine heilig gesprochene Schwester nur Leiden haben wollte, wie sie von satanischen Mächten an den Haaren gezogen wurde, unter den Tisch geschleift wurde. Und das ist Verführung, wenn man nicht differenziert. Wir sollen nicht das Leiden um der Leiden willen wählen, sondern das Kreuz, und das kann Freude und es kann Leid mit sich bringen. Das entscheidet Gott. Verstehen Sie, das ist einfach die Bibel, weil das Leben, das göttliche Leben, die Fülle bietet, dürfen wir uns nicht einseitig auf Rezepte und Methoden festlegen lassen. Das ist die Not dieser Zeit. Eine Bewegung, nur alles in Herrlichkeit. Kranke heilen, Zeichen und Wunder. Die anderen aber, die gar nichts erleben, oft auch nur stöhnen und alles annehmen wie ein Müllschlucker, nur leiden ohne Kraft und Freude. Beides nach Hebräer 11. Soll uns das nicht dieser Text zeigen? Einmal aktiv überwinden, wenn Gott es will, auch im Namen Jesu Front machen, und zum anderen aber, wenn er es will, auch im Leiden drunter bleiben. Das haben die Apostel, das hat die Gemeinde immer dargestellt und erlebt. Das sollte uns diese Situation zeigen. Gott handelt immer wieder neu. Und sehen Sie, Jesus hat nie mit einem Menschen nach der gleichen Schablone verfahren können. In keiner einzigen Situation. Immer ist er auf den Betreffenden eingegangen. Mal hat er Gericht verkündigt, vor allen Dingen den Selbstgerechten, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Dann hat er den Sündern geholfen und hat auch geheilt. Aber nie nach einer Formel, nach einer Methode. Das ist das, was uns oft so einseitig und eng macht. Deswegen haben oft die draußen recht, dass wir Christen auch so sture Leute sein können, manchmal so gesetzlich eng. Hoffentlich ist das bei uns anders. Ich denke sicher. Möchte Gott uns Gnade schenken, mir auch. Wir können also auch hier zusammenfassen anhand dieser zweiten Situation. Keine Einseitigkeit, sondern nach Hebräer 11 mal aktives Siegen, mal ein passives Drunterbleiben. Es ist Erkenntnis nötig, Gott gewollte Erkenntnis.
Und diese Erkenntnis, die uns hier vermittelt wird durch den Typus, heißt, neutestamentlich gesagt, durch Kreuz zur Herrlichkeit, durch Leiden zum Mitherrschen. Hier jetzt primär im Leiden und Dulden noch nicht triumphal. Das wird kommen, wenn er nach Kolosser 3 sich und die Gemeinde offenbart. Darauf müssen wir noch etwas warten. Darum ist immer Geduld nötig. Aber Paulus sagt in Römer 5, dieses Leiden soll uns zum Ausharren bringen, zu Bewährten machen, damit wir dann auch das Ziel erreichen dürfen. So will Gott uns die wunderbare Stellung in Christus immer wieder neu darstellen. David als der Typus für den Davidsohn hat uns hier gezeigt, wie es bei Israel auch einmal zu einer äußeren Herrschaft kommen wird. Und auch Israel muss erst den Weg durch Gericht und Wüste gehen. Noch ist keine Euphorie angebracht. Und ich denke, dass im Hinblick auf Israel das nicht mehr so ist, wie noch etwa bei dem 67 stattfindenden Krieg. Wir müssen es sehen, dass Israel auch dieser Leidensknecht als ein verfolgter Knecht zubereitet wird auf den Tag, da Jesus kommt auf den Ölberg und sie ihn erkennen, den Messias. Ja, und dann werden sie weinen, sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben. Dann wird er sich offenbaren. Das dürfen wir wissen, ist auch hier als Prototyp in dem David vorabgestellt. Dann wird der Davidsohn erscheinen und die Herrschaft aufrichten. Denn die David als König hatte dann über Menschen zu befehlen und später auch ein Reich mit Grenzen, ein Land, nämlich das verheißene Land zu beherrschen. Das ist Israel vorbehalten. Israel hat eine Herrschaft auf dieser Erde. Und von Zion wird dann einmal das Heil ausgehen. Wir haben eine übergeordnete Aufgabe, mit ihm zu herrschen und zu regieren in den ganzen Kosmos hinein. Unsere Berufung ist nach Epheser 3 über den kosmischen, den sichtbaren Schichten, nämlich in den Himmeln oder Überhimmeln, wie es eigentlich heißt. Das dürfen wir differenziert sehen. Und darum dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns diese Heilslinien entfaltet. Und ich denke, dass wir alle sicher etwas von dieser exemplarischen Darstellung mitnehmen konnten, dass wir uns immer wieder auch fragen, wo können wir etwas lernen, denn jedes Wort ist eingegeben für uns zur Lehre und zur Besserung. Aber heilsgeschichtlich differenziert müssen wir das sehen. So dürfen wir uns freuen darauf, wie Gott sein Heilshandeln in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, mit der Gemeinde, mit Israel und mit den Völkern vollziehen wird. Gott ist treu, er ist der Garant dafür, er handelt, er salbt, er rüstet aus und führt zu einem herrlichen Ziel. Und darüber dürfen wir morgen nur noch mehr hören. Amen.